führt ein Wunderleben. Preis Gott. Gestern war das Thema, mit Jesus lebt man anders. Leider ist was dazwischen gekommen bei der Aufnahme. Die Predigt ist gelöscht. Aber ich bin auf Facebook und dort könnt ihr eine andere Predigt, die genauso gut ist, wenn nicht gerade sogar besser, nachhören aus der früheren Zeit. Also sei so frei und geh auf meine Facebook-Seite und hör diese Predigt an, diese neue, andere Predigt. Das ist eine alte Predigt aus vergangenen Zeit, aber so gut, dass ich selbst gesegnet worden bin beim Anhören. Und Gott hat mir gezeigt, diese Predigt sollte irgendjemand anders hören. Und diese Predigt, mit Jesus lebt man anders von gestern, da werde ich irgendwann später mal nachholen, so dass es auch im Internet zu hören ist. Aber muss nicht gleich heute sein. Gott weiß es, was es geht. Mein Thema heute ist, lerne allein zu gehen, lerne auf eigene Füße zu stehen. Der Mensch ist allein auf diese Welt gekommen. Einfach plötzlich sagte ich muss raus. Und dann war er da. Und dann musste er gucken, wer durchs Leben kommt, recht und schlecht. Jeder Mensch muss selbst Entscheidungen treffen, muss selbst Dinge unternehmen, muss selbst gucken, dass aus ihm was wird. Und dann, er geht auch allein. Niemand kann die letzte Meile mit ihm gehen. So, der Mensch ist hier auf dieser Welt von Gott berufen, allein zurechtzukommen und allein auf Gott zu hören, allein das Leben zu entdecken und das Leben zu entschlüsseln und so weiter. Der Mensch ist das Standbild Gottes. Er ist der Stellvertreter Gottes hier auf dieser Erde und ist so eine Gottesstatue. Gott sagt, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind, die genau die gleiche Veranlagung haben, die mich hier repräsentieren und die hier meinen Willen tun. Und Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Bild. Und jetzt, ich will ein paar Gedanken sagen, was mir ganz wichtig ist, auch hier lerne zu stehen auf deine Füße. Jesus hat immer gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Wir müssen lernen, selber zu stehen. Früher in der Antike, als es noch keine Bilder gab und Fernsehen und dergleichen, war es in jedem Ort oder in jedem Dorf oder in jeder Stadt, irgendwo in der Mitte auf dem Marktplatz, meistens so ein Standbild von dem Kaiser, von dem König, von dem Fürsten, von dem Herzog, der das Land regiert, der hier zu sagen hat. Wenn man eine Stadt eingenommen hat früher, das Erste, was der Feldherr gemacht hat, hat er die Statue von dem Podest geholt. Zuerst mal das Gesicht verschandelt, Hände abgehackt, so ein Zeichen, der kann euch jetzt nicht mehr helfen. Und dann ist eine neue Statue aufgestellt. Und genau das ist, der Herr hat eine neue Statue nach dem Sündenfall geschaffen, das ist der Mensch, das bist du und ich. Und wir sollen Gott repräsentieren, Gott darstellen und so weiter. Und was der Teufel versucht, und er versucht immer wieder, die Menschen umzuwerfen, dass sie auch hinfallen. Und ein Mensch, der hinfällt, der versagt, also der stolpert über seine eigenen Füße. Gott will, dass wir aufrecht gehen. Das ist Gottes Wunsch. Nicht auf alle vier krabbeln, sondern aufrecht gehen, dass wir nicht fallen. Und Menschen, die fallen, heißt es ja, die sind betrogen worden, die sind reingelegt worden, die sind ausgerutscht oder was auch immer ist. Auch geistlich, diese ganze Unfallgeschichte. Weißt du, Menschen, die Jesus verleugnet haben, die sind gefallen, heißt es, der gefallene Mensch. Aber Menschen, die stehen, die arbeiten, die wissen, also Gott ist mit uns. Wir fallen und wir strauchen, das ist natürlich, aber in der Bibel heißt es, der Gerechte steht immer wieder auf. Und das ist, was Gott will. Er fällt 7-mal am Tag. Überleg einmal, wie oft du fallen kannst in einem Jahr, bei 300 Tagen. Ja, 7-mal am Tag. Doch es ist wichtig, dass wir immer wieder uns hochrappeln und immer wieder aufstehen. Das Umfallen ist nicht zur Ehre Gottes. Das ganze Umfallen verherrlicht nicht Gott. Stell dir mal vor, du gehst auf der Straße und fällst um. Das heißt es, mit dem stimmt was nicht. Kreislaufstörungen oder Schwindelanfälle, epileptischer Anfall, welcher Anfall es auch immer ist. Es ist nicht normal. Nur Tote liegen, wie Erschlagene am Boden. Aber Gott erschlägt niemand. Wenn Gott einen berührt, dann steht er stramm. Er ist ein Feldherr, ein General, ein Führer, was auch immer ist. Der Teufel möchte die Menschen als Trotteln darstellen. Willenlos, schwach und so weiter, können keine Entscheidung treffen. Gaddafi gehorsam, dass wir fallen. Ich werde nie vergessen, wir wohnten da im Bayerischen Wald, ein bisschen so ja, in Brünen. Und da war eine Übung von einer Kaserne, also Soldaten mussten, so neue Rekruten wurden da gedrillt und da musste einer oder die ganze Gruppe hinfallen und dann sind sie alle hingefallen. Und da war einer, der ist immer daneben, nach rechts oder nach links gefallen, denn es war ein Kuhfladen, also Kuhscheiße. und immer daneben und da. Er ist nie da in die Kuhscheiße reingefahren. Und der Leutnant oder wer das auch immer war, der hat immer gesagt, hinfallen, bis der Kerl in den Dreck gefahren ist. Und dann war er verschmiert, alle haben gelacht, verstehst du? Und er hat seinen Willen gehabt. Gott will nicht, dass du ein willenloses Wesen bist. Gott will, dass du deinen Willen gebrauchst und dass du dich nicht zum Dackel und Trottel von allen Leuten machst. Hinfallen. Verstehst du? Du musst nicht hinfallen. Gott hat gesagt, stehe fest, sei unerschütterlich, sei männlich. Das ist das Gebot Gottes. So, wir dürfen ein Leben lang stehen, aufrecht stehen auf unsere Füße. Und ich habe eines gelernt in meinem Leben, und das ist meine Berufung und mein Auftrag, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Leute sollen stehen, auch in Krisenstunden, auch in schweren Stunden. Wir sollen stehen und nicht uns demütigen lassen oder was weiß ich auch immer. Ich berate die Leute immer wieder, gib dich nicht auf. Weißt du, Menschen, die stehen, die brauchen keine Dauerseelsorge, die sind in Gott gegründet. Da gibt es Stürme. Und wenn du so Bäume anguckst, wo große Orkane und Taifune und wie es ja auch die ganzen Stürme heißen mögen, eine Palme biegt sich. Aber wenn der Sturm vorbei ist, die richtet sich wieder auf. Und in meiner Bibel heißt es, einmal Luther übersetzt es, eigentlich steht es im Original, der Gerechte ist wie ein Palmbaum. Aber Luther übersetzt, der ist wie eine Eiche. Die stehen wie eine Eiche. Weißt du, Stürme sind da und die brausen und fegen und so weiter, aber der Gerechte bleibt wie eine Eiche. Und wenn du in Gott verwurzelt bist, wenn deine Wurzeln einen Tiefgang haben, dann stehst du. Und meine Botschaft heute ist, lerne auf eigene Füße zu stehen. Lerne eigenmächtig zu gehen. Und das ist das Schönste dabei, wenn meine Kinder, ich habe vier davon, wenn die so laufen gelernt haben, dann kommen sie, Papa! Und dann gehen sie, aber zuerst mal, sie gehen so ans Geländer oder am Bettrand oder an Tischkante, die versuchen zu gehen und irgendwann, Papa, ich komme. Und dann strengen sie die Hände aus und dann gehen sie eigenständig. Und Gott will, dass wir eigenständig gehen, dazu hat er uns geschaffen. Wenn er uns auf alle vier krabbeln wollte, dass wir auf alle vier krabbeln, hat er uns einen Hund gemacht oder eine Katze oder was weiß ich was für Tierchen. Aber Gott will, dass wir aufrecht stehen, dass wir aufrecht stehen. So, Gott will in unserem Leben sich verherrlichen, denn der Mensch ist die Krone der Schöpfung und der soll nicht auf dem Boden liegen, der soll nicht zappeln, der soll sich nicht auf dem Boden rollen. Die Gemeinde Gottes hieß früher in Amerika die Heiligen Roller, denn das war bei denen gang und gäbe, der Pastor hat angefangen zu singen oder zu der Anbetung, da lagen die schon auf dem Boden und wälzen sich und das hieß die Heiligen Roller. Die haben gedacht, die sind unter der Kraft Gottes, das war so eine Sehnsucht. Weißt du, Menschen, die wollen etwas Sensationelles. Das Sensationelle für mich ist, dass man aufrecht steht. Man muss nicht rollen und sich wälzen. Und ich weiß doch, als ich eine kleine Gruppe mal in Stuttgart übernommen habe, als Gemeinde, von der Gemeinde Gottes, dann hat ein Bruder gesagt, Bruder, bei dir ist keine Salbung. Früher, als wir hier zum Gottesdienst kamen, nach dem ersten Lied lagen wir schon unterm Tisch. Das ist nicht der Wille Gottes, dass wir unterm Tisch liegen. Besoffene liegen unterm Tisch. Oder erreichen nicht das Haus, liegen irgendwo im Graben. Das ist wie betrunken, aber wir sind nicht betrunken. Die Bibel sagt, wir sollen voll des Heiligen Geistes sein. Und das ist etwas Vernünftiges und nicht voll von süßen Wein. Dass man nicht mehr weiß und torkelt und was weiß ich. Steh auf deine eigenen Füße. Ist meine Botschaft. Nicht immer gleich nach dem ersten Lied gleich unter dem Tisch liegen. Wo kommen wir hin? Verstehst du? Ich kenne, das ist eine Sehnsucht. Weißt du, was gewaltig ist? Und wenn ich die Leute dann gefragt habe, nachdem sie es unten gewälzt haben, was habt ihr erlebt? Nix. Gar nichts. Da war gar nichts. Und da hat man nicht viel erlebt. Ja, man hat sich köstlich amüsiert. Und ich bin hier in Berlin in einer Gemeinde mal gewesen. Da war so eine Unfallgeschichte. Und da sind die Leute immer wieder nach vorne gegangen, um zu fallen. Auch sogar der Pastor 3-4 Mal. Verstehst? Immer wieder hinfallen. Das ist so schön, Geschwister. Wer möchte noch umfallen? Es ist, ich will nicht umfallen. Ich will stehen auf meine Füße. Das ist ein gesundes Leben. Ich will leben und ich will die Taten des Herrn verkündigen. Ich will meine Hände gebrauchen und nicht nur in schwachen Füßen dahinlaufen. Gott will, dass du dich auf die beiden Beinen bewegst, fest bist, dass du gewisse Schritte machst, Glaubensschritte. Das ist das nämlich, was der liebe Gott will. Und dass du auf Schlangen und Skorpione trittst. Der Teufel will uns zum Trottel machen, zum geistlichen Trottel, dass wir irgendwelche sentimentale Gefühle haben. Weißt du, der zieht gerne von der zweiten Etage in die dritte Etage. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt. Jedes Mal, sobald ich ein bisschen ihr näher kam, fiel sie gleich um. Ich habe sie gar nicht berührt. Ja, und weißt, die Leute haben gesagt, Pastor Mark, tu das, also so eine Salbung, sobald er bei der Frau und so vorbeigeht, fällt sie immer um. Und ich habe irgendwo ein Aber gehabt. Ich habe nichts gegen dieses Umfang. Ich habe erlebt, dass es vom Heiligen Geist war. Aber ich habe gerade bei dieser Frau ein komisches Gefühl gehabt. Also ständig lag sie auf dem Boden. Sobald ich mit ihr beten wollte, lag sie, ich habe sie gar nicht erwischt. Ist mir entwischt durch die Hände. Verstehst du? Und da habe ich gedacht, das ist ganz was Komisches. Aber in einer Gebetsstunde, da waren wir nicht viele Leute da, und da passiert wieder das Gleiche. Dann habe ich gesagt, Frau, pass mal auf, also so in meinem Geist, pass mal auf, dich erwische ich jetzt. Und dann habe ich mit ihr gebetet und habe gesagt, wenn hier ein unreiner Geist ist, fahre aus. Mit dieser ganzen Unfallgeschichte, fahre aus. Und plötzlich schwach sie ein Schreier, ist fast wie ohnmächtig, liegt da und habe ich gesagt, jetzt steh auf im Namen Jesu, steht auf, stellt sich hin und sagt, Pastor, endlich habt ihr es erkannt. Diesen Dämon, ich war besessen, sagt sie. Endlich habt ihr es erkannt. Weißt, und dann, ich hab's gemerkt, weißt du, dieses Umfallen, irgendwo habe ich das erlebt, mal erfahren, und da ist der Teufel von der ersten Etage in die zweite Etage umgezogen. Da haben die Leute gemeint, wie geistlich ich bin. Aber ich war selber so verkrampft, so belastet. Und ich habe immer gedacht, warum merken die Leute nicht, dass mit mir was nicht stimmt? Ich will das ja gar nicht. Verstehst? Und immer wenn du was nicht willst, ist nicht von Gott. Gott wird uns nie vergewaltigen. Er wird uns nie umschmeißen. Weißt du, er wird uns nie den Boden unter die Füße wegziehen. Er wird uns immer stark machen und stabil machen. So, nur nebenbei, es ist so wichtig, dass wir unseren Verstand und unseren Willen gebrauchen und dass wir vom Teufel nicht vergewaltigen lassen. Was das auch immer ist. Die Spiritisten, die Zauberer und die Gurus und so weiter, die versuchen die Leute anzupusten und weg sind sie. Weißt du, nein, wir sollen mit den Leuten erst recht weiter beten, weitermachen. Hier ist etwas los, Gott will etwas anstellen, Gott will Leute befreien. So wie diese Schwester. Endlich merkt jemand was. Endlich kommt ihr zur Sache. Paulus hat die Galater gefragt, wer hat euch verhext, wer hat euch verzaubert und so weiter. Der Teufel nützt unsere Ehrlichkeit aus, unsere Sehnsucht nach dem Herrn. Wir möchten geistlich sein und geistlich werden. Ich will auch geistlich sein, aber nicht verrückt. Ich will normal sein. Und je mehr ich mit dem Heiland gehe, desto normaler werde ich. Komisch. Desto normaler werde ich. Und ich entwische immer mehr den Klauen Satans und merke, in was für Lügen man sich verwickelt hat. Oder der Teufel manchmal einen reingewickelt hat. Deshalb sagt die Bibel, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Weißt du, nicht alles macht uns gut, auch wenn es geistlich geschieht. Und es passiert immer in der Gebetsversammlung bei dieser Schwester. Immer wenn es ums Beten ging, wenn er zum Altarruf kam, weißt du, immer wieder das Gleiche. Ab und zu mal kann es passieren, dass du vor der Herrlichkeit Gottes nicht mehr stehst und dass du nicht mehr weißt, wo du bist. Verstehst du? Und ich habe schon Geschwister gehabt, die sind so voll Heiligen Geistes gewesen, dass sie singend, lobend, Hände hoch in die Straßenbahn gingen, mit dem Bus gingen und heimgefahren sind, dass die Leute gesagt haben, was ist mit der Frau passiert? Verstehst du? Sowas haben wir hier in Berlin erlebt und auch woanders in den Städten, wo wir gewirkt und gedient haben. Sowas gibt es. Und da weiß ich noch an eine Schwester, die ist nach Hause, die hat so in Zungen geredet, die konnte nicht mehr aufhören. Verstehst du? Die konnte nicht mehr aufhören vor der Freude am Herrn. Aber dann, als sie dann zu mir kam und sagte, Bruder, mal tut es mit mir, etwas ganz Schreckliches passiert. Ich habe meinen Mund gehalten, mein Unterkinn gehalten. Ich konnte nicht mehr aufhören zu sprechen. Da habe ich, Schwester, das ist alles schön und gut. Aber in der Straße waren, und was haben die Leute gedacht? Weißt du, die haben alle komisch geguckt und meinen Kopf geschüttelt. Da habe ich gesagt, weißt du, was die Bibel sagt? Der Geist ist den Propheten untertan. Auch dir. Auch wenn wir Gefühlsausbrüche haben. Und wir haben Gefühlsausbrüche. Und wir dürfen das Gefühlsausbrüche haben. Weißt du, zu Hause kannst du Purzelbaum schlagen. Das ist nicht schlimm. Aber wir sollen auch wissen, dass wir selber uns kontrollieren können. Stehe fest auf deine Füße, ist mein Thema. So, wir wollen nicht irgendetwas in uns aufnehmen, fremdes Feuer, was nicht vom Heiligen Geist ist, was unserem Fleisch ist. Gott, und ich bin grundsätzlich gegen das Fleisch. Weißt du, ich mag das Fleisch, ich bin auch aus Fleisch und Blut, aber das Seelische, das ist nicht von Gott. Das, wo uns vergewaltigt, uns zu Boden wirft oder was auch immer ist. Ich bin für das Wirken Gottes, aber nicht fürs fremde Feuer. Und es gibt so viel fremdes Feuer. Du sagst ja, in der Pfingstgemeinde oder charismatischen Gemeinde gab diese heiligen Roller oder dass die Leute umgefahren sind. Ich bin mal in eine Hindu-Versammlung reingekommen und die Hindus machen genau das Gleiche. Ich war entsetzt. Weißt du, die sind wie verzaubert, liegen sie da und meditieren, gucken die Decke an und sind entgeistert. Das ist schlimm. Und ich möchte nichts Fremdes haben. Weißt du, die Fürsten, die in der Luft herrschen, die Geister einatmen. Ich will offen sein. Und weißt du, in der Bibel heißt es, Menschen fielen auf ihr Angesicht. Und sie beteten Gott an. Sie machen nicht den Mund auf und haben irgendwas da eingeatmet. Jesus sagt immer wieder, steh auf. Lieg nicht im Bett. Sei nicht so bequem. Sei nicht so faul. Wir sollen mit beiden Beinen im Leben stehen, unser Leben meistern, lernen, allein zu gehen. Nicht, dass ich noch irgendwo mich einhänge beim Brüderchen und Schwesterchen, beim Pastor oder bei irgendeinem Evangelisten. Nein, wir sollen lernen, allein zu gehen. Und zwar geradeaus, nicht hin und her. Gott bringt dich wieder auf die Beine, auf den Vordermann. Wir sollen lernen, in der Kraft des Heiligen Geistes zu gehen, so wie der Geist Gottes uns leitet, nach der Leitung des Herrn. Unkompliziert. Und nicht wie diese heiligen Rolle. Weißt du, ich habe Komplexe bekommen. Die lagen schon beim ersten Lied unterm Tisch. Ich habe gedacht, liebe Zeit, ich singe auch. Und ich habe auch den Heiligen Geist. Und ich liebe auch den Herrn Jesus. Und bei mir liegen die Leute nicht unterm Tisch. Ich liege manchmal auch auf dem Boden, dass ich meine Hände vors Gesicht halte und dass ich nicht mehr anders kann. Ich weiß es. Gott gab uns einen Geist, damit wir durch seine Macht leben, damit ich mein Leben meistere. Als Jesus gekreuzigt wurde, wurde er menschlich schwach. Das stimmt. Aber seine Schwachheit war der größte Triumph aller Zeiten. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das Kreuzesleben ist die Kraft Gottes. Das ist der größte Triumph aller Zeiten. Und davon wissen die wenigsten Christen, was es ist. Jesus hätte auch vom Kreuz runtersteigen können. Der hätte nur einmal pfeifen müssen und da wären die Engel gekommen und hätten die Nägel gezogen und ihn befreit von diesem Fluchholz. Aber nein, da ist nichts passiert. Jesus sagt, ich ziehe keine Show ab. Geschwister, der Glaube ist keine Show. Spring vom Sinne des Tempels und dann werden die Leute glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Oder mach aus den Steinen Brot, dann werden die Leute glauben, dass du allmächtig bist. Jesus hat seine Allmachtsgefühle und die Show nicht abgezogen. Er liebte den Vater, er lebte mit dem Vater, er diente dem Vater. So, steh auf deine eigenen Füße. Und das ist, was Gott will. Das ist mehr als nur äußere Aufmerksamkeit. Gott will, dass wir aufmerksam werden bei Gott. Dass Gott uns wertvoll findet. Mein Wohlgefallen liegt auf dir. Verstehst du nicht, dass ich etwas aufziehe, etwas vormache, etwas vorspiele, den starken Mann, die starke Frau? Ich bin das gar nicht. Du bist es auch nicht. Wir sind alles Schwache. Und Paulus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Halleluja. Leiden, Schwierigkeiten, Probleme, extreme Lebenssituationen verbessern unser Leben, geben unserem Leben eine ganz neue Qualität. Aber darüber wird nicht gesprochen. Weißt du, wir sollen die Kraft Gottes kennenlernen, wie er in unserer Schwachheit sich manifestiert. Spannungen und Probleme haben uns noch nie geschadet, also mir auf jeden Fall noch nicht. Schwierigkeiten und so weiter und Spannungen haben mich nur stark gemacht. Lob und Dank. Sie haben mich unabhängig gemacht. Sie haben mich selbstständig gemacht. Das ist, wie Gott uns auf eigene Füße stellt. Probier mal selber. Tu die ersten Schritte. Oder ich denke nur, wie meine Kinder Radfahren gelernt haben. Verstehst du, erstmal auf Dreirad hinten irgendwo. Und dann Stück und Stück mehr freier und freier und freier. Und genau das ist, was der Heilige Geist will. Denn wo die Freiheit ist, die echte Freiheit, da ist der Heilige Geist. Die echte Freiheit. Gott will uns selbstständig machen. Gott, Spannungen und Probleme und all diese negativen Dinge wollen uns abhärten. Weißt du, wenn ein Eisen geschmiedet wird, da wird er zuerst mal heiß gemacht, weich gemacht und behämmert, bearbeitet und dann wird er abgekühlt. Und das ist, was ein Stück Eisen abhärtet und so weiter. Und Gott will, dass wir als Christen abgehärtet sind gegen all diese Tendenzen dieser Welt, gegen die negativen Sachen, gegen Probleme, gegen Krankheit und dass wir belastbar werden. Gott will uns belastbar machen. Das ist, was Gott will. Belastbar. Das ist die Kraft Gottes. Und das ist, wo ich die Kraft Gottes brauche. Dass ich Lasten tragen kann. So als kleines Kind kann noch keine Lasten tragen. Aber je älter er wird, je mehr er trägt, zuerst mal mit 1 Kilo, dann mit 2 Kilo, dann mit 5 Kilo und dann mit 20 Kilo. Wir tragen immer mehr, wir verkraften immer mehr. Auf eigene Füße stehen. Das heißt für mich, im Glauben gefestigt sein. Bist du im Glauben gefestigt? Und da will Gott uns lehren, wie wir unsere Leistung steigern. Viele sind gar nicht stabil und sicher. Die sind so wackelig auf den Füßen. Weißt du, im Alter wird man auch wackelig, dann braucht man auch eine Gehhilfe. Gott sei Dank, dass wir sowas haben. Früher haben die Leute nur einen Stock gehabt. Und manche wollen, sind zu stolz, einen Stock zu nehmen, eine Gehhilfe. Ja, ich habe eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt, die hat, weißt du, eine feine Dame mit Hut und was weiß ich, von Degerloch. Und ich habe gesagt, liebe Schwester Kaufmann hieß sie. Liebe Schwester Kaufmann, du musst langsam, du kommst in ein Alter, wo man einen Stock braucht. In der Bibel steht es, als du zur Welt kamst, hast du auf alle vier gekrabbelt. Dann bist du auf zwei Beine gegangen. Und wenn du älter wirst, du musst auf drei Beine gehen. Das steht in der Bibel. Der weise Salomo hat es gesagt. Und er sagt, Schwester, du musst einen Stock haben. Bruder, mach du das, das ist unter meiner Würde. Und weißt du, was passiert ist? Da geht sie über Bahndamm, Straßenschienen, stolpert und erschlägt sich, während sie hinfällt. Weil sie zu stolz war, einen Stock zu nehmen. Wir brauchen manchmal Hilfsmittel, um auf unsere Füße zu stehen. Lass uns nicht so stolz sein. Das brauche ich nicht. Ich bin eine Schweben. Weißt du, ich bin eine gebildete Frau, was weiß ich, was die alles war. Die war wunderbar, verstehst du? Sie war stark und groß, aber sie war schwach auf die Beine mit 70 oder über 70. Und dann erschlägt sie sich, stolpert mit ihrem Kopf gegen Eisenbahnschienen oder Straßenbahnschienen und hat das Leben ausgehaucht. Schlimm, wenn man nicht gehorcht. Gott will uns Hilfsmittel geben. Und wir stehen auf deine Beine und benutzen die göttlichen Hilfsmittel. Nimm einen Stock. Guck mal, sogar Moses hat so einen Stock gehabt. Und mit diesem Stock hat er Wasser geteilt, mit diesem Stock hat er Wasser aus dem Felsen Wasser geholt, mit diesem Stock hat er, was weiß ich, Hokuspokus beim Pharao gemacht. Er hat große Dinge bewirkt, dass die Leute staunten. Er hat die Plagen bewirkt. Weißt du, und was heißt im Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte. Und das war der, und mir wird nichts mangeln. Und dann steht etwas von seinem Stab. Verstehst? Und dein Stab tröstet mich. Dein Stecken, verstehst? Dein Spazierstock. Die Berliner waren früher ganz stolz, wenn sie hier unter den Linden flanieren gingen. Da haben sie so Flanierstock gehabt. Und da waren sie stolz mit einem goldenen, silbernen Griffel. Verstehst? Flaniert. Wir sind flanieren gegangen. Ja, wir brauchen es. Dein Stab und Stecken trösten mich. Du brauchst die Kraft Gottes, damit du auf die eigene Füße stehst, damit du nicht nur selber stehst, sondern du stützt dich auf den Herrn. Der Herr ist meine Hilfe, der Herr ist meine Stütze, der Herr ist meine Kraft. Auf deine Füße, da sackst du zusammen, wie ein Mehlsack, aber du stützt dich auf den Herrn. Und wohl dir, wenn du dich auf den Herrn stützen kannst. Dein Stab tröstet mich. Sein Stab ist? Sein Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel. Die Heilige Schrift und das Reden des Allmächtigen Gottes. Viele haben es noch nicht kapiert, dass Gott uns auch Hilfsmittel gegeben hat. Sein Geist tröstet uns. Halleluja. Sein Geist. Die Gemeinschaft der Heiligen hilft uns. Das ist fantastisch. Und wir sollten die Hilfsmittel gebrauchen, die der liebe Gott uns gibt. Hilfsmittel. Dein Stab und Stecken. Und sei nicht so stolz, wie unsere liebe Schwester Kaufmann war. Was? Nein, das ist unter meiner Würde. Und die hat so gezittert und gewackelt. Aber so ein Stock hätte ihr geholfen. Und manche brauchen den Stock. Weißt du warum? Damit sie ein bisschen aufwachen. Die brauchen den Stock. Jesus sagt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird's finden. Gott will uns gebrauchsfähig machen. Und er will unser Leben verbessern, vereinfachen, auf seine Art. Du brauchst eine Stütze. Weißt du, auch ein Baum, wenn du einen Baum frisch pflanzt, du brauchst einen Pflock, damit du anwächst, damit du dich gut entwickelst. In der Natur, überall ist es so. Wir entwickeln uns in kleinen Schritten. Auch das Stehen. Ich weiß es, meine Kinder, es ist immer ein ganz tolles Erlebnis, wenn plötzlich das Kind dir entgegenläuft. Verstehst? Das ist was Schönes. Aber wir fangen alle mal klein an. Und deshalb, sei mutig, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ruh nicht immer aus auf die ganzen Lorbeeren, was du alles erreicht hast, was du alles gemacht hast und so weiter. Nimm mit nach Hause und setz das alles jetzt um in der Praxis, wie es dort abläuft. Wir müssen am Anfang Kinderkrankheiten durchmachen. Das ist wahr. Wenn du keine Kinderkrankheiten gehabt hast, dann musst du nachher geimpft werden, womöglich. Aber wenn du die alle schon gehabt hast, dann brauchst du keine Impfung und dann brauchst du gar nichts. Du hast Widerstandskraft. Und Gott will uns stark machen, damit wir widerstehen können den nichtigen Anläufen des Satans. Anfangs sind wir immer noch kleingläubig. Also, so fangen wir an, in kleinen Schritten vorwärts zu gehen. Ich glaube, aber Herr, hilf meinen kleinen Glauben. Du glaubst an große Dinge, du liest in der Bibel, was der liebe Gott alles macht, was er alles versprochen hat und so weiter. Ja, das wäre so schön. Und du sagst, wenn das wirklich wahr wäre, und dann, je länger du mit dem Heiland gehst, je intensiver du mit ihm gehst, je mehr du dich von ihm was sagen lässt, nimm deinen Stock, nimm Hilfe an. Viele Menschen nehmen keine Hilfe an. Du kannst ihnen anbieten, du kannst ihnen sagen, ich kaufe das für dich, ich mache das für dich, ich helfe dir, ich komme zu dir nach Hause. Nein, ich brauche keine Hilfe. Wir brauchen alle Hilfe. Wenn wir klein sind, brauchen wir Hilfe. Und wenn wir alt sind, brauchen wir auch Hilfe. Wir brauchen alle Zeit Hilfe, auch später. Wir brauchen Beratung, wir brauchen Motivation, wir brauchen Inspiration, wir brauchen Hilfe. Der Mensch ist ein hilfloses Wesen. So, und wir fangen als Lehrlinge an. Wir kommen nicht gleich als Meister, als Lehrer, als Professoren, als Apostel und Evangelisten. Nein, wir kommen ganz einfach. Viele wollen gleich am Anfang schon ganz groß rauskommen. Heilungsprediger werden, Dämonen austreiben, Zeichen und Wunder wirken. Gleich, wie werde ich ein Ältester oder Apostel werden? Weißt du, die wollen alle ganz groß. Aber zuerst einmal beginnt das mit dem Putzdienst. Verstehst du? Oder mit irgendwelchen anderen Diensten. Lerne, auf eigene Füße zu stehen. Werde mal ganz nüchtern, ganz ruhig, stille und sag, ich bin jetzt ein Lernender. Weißt du, bevor du andere beeindruckst, musst du von Gott beeindruckt werden, von Gott erfasst werden, von Gott ergriffen sein. Schau den Elia an. Zuerst einmal ein großes Erleben, das Feuer fällt vom Himmel, das Opfer wird verzehrt, die Baalspriester werden geköpft, schrecklich. Ein Blutbad wird angerichtet und dann kommt die Depression. Und ich sage dir eine große Wahrheit. So lernen wir laufen. Wir erleben zuerst mal was ganz Großes. Ich bin frei. Oh, der Herr wirkt mit mir. Der Herr offenbart sich bei mir. Wir haben die Herrlichkeit Gottes unter uns. Und dann lässt Gott uns fallen. Dann liegen wir auf die Schnauze. Entschuldigung. Dann heulen wir und sagen, was ist mit mir passiert? So wie der Elia. Der liegt in seiner Höhle und plärrt. Er will sterben. Nur noch sterben. Verstehst du? Sterben. Also, ich will nicht mehr weitermachen. Solange die Isabel lebt, da sterbe ich lieber. Ja. Und weißt du, dort in der Höhle kommt er zu sich selbst. Da kommt der Engel Gottes und sagt, Elia, draußen ist Brot und draußen ist Wasser. Stärke dich. Und dann heißt es, in dieser Kraft, auf seinen Beinen ging er 40 Tage und 40 Nächte bis zum Horeb, zum Berg Gottes. So viele Menschen denken, oh, guck mal, der Elia, das war ein Mann Gottes. Nein, der wurde zuerst klein. Gott schenkt ein großes Wunder. Meistens erleben wir am Anfang unseres Lebens große Wunder. Herrliche Wunder, eine Heilung, eine Befreiung, eine Erquickung. Aber dann lässt Gott uns fallen. Und Gott sagt so, bis jetzt habe ich dir geholfen, jetzt habe ich dich getragen, ich habe dich bis jetzt besorgt, aber jetzt lernst du, Junge, selber zu laufen. Und das ist für manche schwer. Weißt du, wir denken, das ist immer wie im Schlaraffenland. Immer, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Nein, du wirst auf deine Beine gestellt. Gott sagt, ich kann dich tragen, ich kann dich versorgen, ich kann dich segnen, ich kann dich heilen. Aber jetzt lerne selber, dich selbst zu heilen. Verstehst du? Selbst den Segen zu empfangen, selbst für dich zu beten. Nicht nur, betet bitte, Geschwister, für mich. So viele frommen, weißt du, die sind keine Helden. Die denken ja, Elia, das war ein großer Mann, auf den warten wir, auf den Elia. Nein, der Elia war ein Mensch wie du und ich. So steht es in der Bibel. Ganz einfacher, gebrechlicher Mensch, ein schwacher Mensch. Und er hat was erreicht, indem er gelernt hat, am Bach Krit zu sitzen, auf eigene Füße zu stehen, einfach sich von Gott von oben versorgen zu lassen. Aber er musste selbst das Fleisch dort vom Stein holen. Oder er musste selbst zur Witwe gehen. Gott hat ihn dort nicht hingetragen. Wir müssen ehrlich sein und nichts übertreiben, Brüder und Schwestern. Wie sieht die Realität aus in unserem Leben? Am Anfang erlebt man so viel. Die Apostel haben auch am Anfang so viel erlebt, dass sogar der Schatten des Petrus die Kranke geheilt hat auf der Straße. Und dann kam Petrus ins Gefängnis. Dann ist Paulus nach Rom transportiert worden. Zuerst mal große Dinge hat er erlebt, Gemeinden gegründet, aber dann erlebt er, wie er als Gefangener nach Rom transportiert wird. Dann erleben sie noch einen Schiffbruch unterwegs, eine Katastrophe. Und dann wartet er jahrelang auf sein Urteil und passiert nichts. Aber in dieser Zeit lernte die Kraft Gottes, weißt du, auf eigene Füße zu stehen. Dann lernte Briefe zu schreiben. Und Gott arbeitet an unserer Wiederherstellung. Dass wieder dieses Standbild, das der Teufel zerstört hatte, dass es wieder aufgestellt wird. Und jetzt kommst du in deine Berufung zurück. Auf deine eigene Füße gestellt. Und jetzt arbeitet Gott. Dann fügt er dir wieder deine Nase ran, deine Hände ran, dass du wieder dienen kannst. Verstehst du, dieses Standbild, das der Teufel vernichtet hat, zertreten hat. Ich bin jetzt hier der Herr. Nein, jetzt ist der Herr, unser Herr, und der stellt uns wieder her. Und dort im Gefängnis, weißt du, da schreibt er die Gefängnisbriefe. Was wären wir Christen? Wir wären bettelarm geistlich, wenn Paulus nicht diese wunderbaren Briefe aus seinem Gefängnis rausgeschmuggelt hätte. Paulus hat auf seinen Missionsreisen sich selbst versorgt. Weißt du, aber dann im Gefängnis muss er selber von anderen versorgt werden. Wir wissen ja, ich habe mit meinen eigenen Händen gearbeitet, da steht er da als Zeltmacher und ich habe meine Brüder, meine Mitarbeiter auch versorgt. Und sie, ja, gut versorgt so weiter. Und ich bin niemand zur Last gefallen, aber jetzt liegt er im Gefängnis und die Philipper müssen ihn unterstützen. Seine Freunde aus Philippi, wahre, echte Christen, die lernen, ja, nicht anderen zur Last zu fallen. Geistlich meine ich. Weißt du, wir brauchen Hilfe voneinander, von unseren Brüdern und Schwestern, die uns unter den Flügel greifen, die Flügel ein bisschen hochheben und sagen, du kannst fliegen. Ich habe letztes Jahr zweimal haben Amsel bei mir auf dem Balkon gebrütet, das war schön. Weißt du, jeweils 5 Eier gelegt und dann diese Amseln ausgebrütet. Und das Schönste war dabei, wenn die Vögelchen angefangen haben zu fliegen und fliegen gelernt haben. Weißt du, die Mutter hat sie rausgeschubst, ein bisschen aus dem Nest, und dann standen sie auf der anderen Seite auf dem Baum und hat gepfiffen und hat geflattert und gemacht und dem Jungen erzählt, Junge, flieg, beweg deine Flügel, gebrauch deine Flügel. Und dieser Vogel steht da, verstehst, wie bedeppert. Und so weiter. Und irgendwann kommt, einmal habe ich das sogar erlebt, kommt die Mutter, fliegt ran und der Vogel freut sich und die Mutter schubst den Kerl runter. Und der flattert und plötzlich fliegt er weg. Und Gott lässt uns manchmal fallen. Und das ist, das müssen wir lernen, dass wir auf unsere eigenen Füße stehen, unsere eigenen Flügel gebrauchen. Vor längerer Zeit habe ich mir einen Film angeguckt über Adler, wie die Adler leben, was für Leben sie führen, diese großen Vögel, diese mächtigen Vögel. Und da war es hochinteressant. Zuerst einmal der Adlervater, Adlermutter bauen das Nest, dann brüten sie den Kerl aus da und so weiter. Und dann wird er groß und hat er Flügel und alles Mögliche. Und dann soll er fliegen lernen, aber der Bub will dich raus. Verstehst du? Der steht da, bewegt so wie meine Amsel hier, bewegt die Flügel ein bisschen, aber fliegen will er nicht. Und dann passiert etwas. Dann passiert etwas, was dieser Geologe oder Biologe einfach dargestellt hat in der Aufnahme. Dann beginnt die Mutter, die das Nest gebaut hat, und der Vater, das Nest zu zerstören. Die zerstören das Nest und plötzlich steht der Vogel ganz allein auf dem kahlen Felsen. Der zittert und denkt, Mama, du bist aber brutal. Und dann kommt die Mama und schubst den, so wie meine Amsel. Schubst ihn. Und der Kerl, und so lernt er fliegen, verstehst du? In der Angst, in der Panik gebraucht er seine Flügel. Und Gott lässt uns auch manchmal in Schwierigkeiten, in Probleme, in Nöte hineinkommen, dass wir fliegen lernen, dass wir laufen lernen. Weißt du, wir kriegen Ängste. Die sind hinter mir her. Ich muss was tun. Und wir fangen an zu rennen. Und wir müssen lernen, unser Mann zu stehen, wie auch immer. Und nicht immer auf andere uns verlassen. Meine Mama, mein Papa. Nein, mein lieber Gott. Ich weiß, Gott umgibt uns von allen Seiten und er stärkt uns und so weiter. Aber der liebe Gott will, dass wir selber stark sind. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist das Geheimnis. Und ich sehe da beim Paulus ganz besonders, wie Paulus sich selbst verteidigt, beim Felix und Agrippa. Er sagt, ich kann selber sprechen, ich brauche keinen Fürsprecher. Du kannst selber sprechen. Kann mich selbst verteidigen. Und wir müssen lernen, Geschwister, und das ist auf eigene Füße zu stehen, sich selbst zu verteidigen. Und einfach sich in die Arme Gottes fallen zu lassen. Paulus nimmt sein Schicksal in seine Hand und er weiß, Gott ist mit mir, er wird mir helfen, aus meinem Leben das Optimalste und das Beste zu machen. Er weiß, die Kraft Gottes ist in mir. Gottes Geist ist in mir. Gott arbeitet in mir. Gott gibt mir die richtigen Gedanken im richtigen Augenblick für die richtige Situation. Also, ich kann mich selbst verteidigen. Und wir sehen ja, diese Verteidigungsrede beim Felix und bei Agrippa. Paulus, du rast. Du rast, du bist wahnsinnig. Es fehlt nicht mehr viel und du bekehrst mich noch. Du siehst, wenn der Heilige Geist einen übernimmt, dann redest du gewaltig. Nicht wie gewöhnliche Redner und Schwätzer. Paulus weiß die Kraft Gottes, wie sie in einem birgt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Jesus Christus, ich kann alles. Und das ist auf eigene Füße zu stehen. Du kannst im First-Class-Hotel übernachten und im Heuschuppen. Beides ist möglich. Das macht gar nichts aus. Verstehst du? Im Zelt kannst du pennen. Oder auf der Straße. Ich fahre durch Rumänien und fahre so langsam. Du kannst nicht schnell Straßen fahren. Die Straßen sind nicht so gut. Da fahre ich so langsam und da sehe ich, da liegt ein Mann im Graben. Und dann halte ich an und habe gedacht, er ist ermordet was, und irgendwas stimmt mit diesem Mann nicht. Dann klopfe ich und sage, hallo, fehlt Ihnen was? Ist es was mit Ihnen nicht in Ordnung? Nein, Halleluja, sagt er. Ich habe gerade Mittagsschlaf gemacht. Verstehst du? Und im Straßengraben kannst du sogar schlafen, wenn es sein muss, wenn es nicht anders gibt. Ja. Und dann, Halleluja, das war ein Christ, das hat sich nachher herausgestellt. Wir haben noch einen Dolmetscher gehabt, da hat eine Pfingstgemeinde sogar dazu gehört, auf eigene Füße zu stehen. Und keine Angst und keine Panik zu haben. Als Ceausescu da abgedankt ist und geflohen ist und fliehen musste, dann sind seine Leute, seine Sicherheitskräfte, haben einen Anhalter, also einen Autofahrer angehalten, der gerade sein Auto geputzt hat und dann sagt, komm, setz dich rein. Wir tanken voll und dann haben sie den Ceausescu mitgenommen und rumgefahren. Und dieser Bruder, das war ein Christ, Pfingstler, der fing an im Auto in anderen Sprachen zu beten. Dann sagt doch dieser Bewacher, dieser Bodyguard, sagt, hören Sie auf, da mit dem Kind zu wackeln und so komische Laute von sich zu geben. Aber der hat das weitergemacht. Und der hat nachher den Ceausescu da irgendwo hingebracht und hat gesagt, bei mir im Auto sitzt der Ceausescu, der Präsident von Rumänien, der ist auf der Flucht. Der hat ihn geliefert, der Pfingstler. Halleluja. Verstehst? Du musst dich nicht fürchten. Weißt du, du musst auf eigene Füße stehen und nicht einfach kapitulieren. Und wir haben eine Waffe, wir haben eine Kraft, das ist der Heilige Geist, in Zungen beten. Wenn nichts mehr hilft, wenn nichts mehr funktioniert, dann bete in Sprachen. Und dafür hat Gott uns die Zungensprache geschenkt, dass wir beten wie kleine Kinder, aber lieber Vater, durch den Heiligen Geist. Hilfsmittel, gebrauche die Hilfsmittel, um auf eigene Füße zu stehen. Dieser Mann ist bei den Heiligen geworden mit seinem Wagen und den Ceausescu, das er geliefert hat. Wir wissen ja, die ganze Geschichte, wie dort ausgegangen ist in Rumänien. Bei Gott geht es darum, dass du ihm dienst und dass du nicht die Welt beeindruckst. Stell dir mal vor, dieser arme Bruder unter der Ceausescu-Regime hat er nicht die herrlichsten Tage gehabt, hat viel gelitten. Dann hätte er sagen können, guck mal jetzt, sogar der Präsident unseres Landes ist bei mir im Auto hin, ich chauffiere den durch die Lande. Der ist auf der Flucht mit mir zusammen. Nein, der hat Gott gelobt, dass er nicht gekümmert, wer hinten im Auto sitzt. Kümmere dich nicht, wer dir hinten im Auto sitzt, wer hinter dir ist, sondern denk dran, wer in dir ist. Der Stärkere, der Größere ist in dir. Halleluja. Ich habe im tiefen Russland eine liebe Schwester gehabt, die hat mich übersetzt, Deutsch und Russisch, also von Deutsch ins Russische, und die hat so Hitlerdeutsch gekannt, verstehst du, aus dem Dritten Reich. Käse war alles, die hat keinen Unterschied gehabt von Käse, Käse war alles. Verstehst du, und so allgemein hat sie hat gut Deutsch gesprochen, aber so aus der Zeit noch, wo sie da mit Deutschen irgendwo mal zusammen war. Aber diese liebe Schwester hat eine Geschichte gehabt, als die KGB, diese russische Geheimpolizei kam und den Gottesdienst auflöste und die Männer gefangen führte, haben die in Zungen gebetet. Und die hat in Zungen gelobt und Gott gepriesen. Und die wurde ins Gefängnis gesteckt für 8 Jahre. Die saß für 8 Jahre für Zungensprechen ins Gefängnis. Und die Ursache, die Anklage dafür, weswegen sie im Gefängnis war, Kommunikation mit einem ausländischen Geheimdienst. Verstehst du, Kommunikation mit einem ausländischen Geheimdienst? Wenn du in Sprachen redest, Bruder und Schwester, das ist das Geheimnis der Pfingstler, der Charismatiker, der an die Gabe des Heiligen Geistes glauben. Dazu haben wir diese Dinge bekommen, damit wir unser Leben meistern, auch im Gefängnis. Und du kannst mit dem ausländischen Geheimdienst sprechen. Richard Wurmbrand hat mir erzählt, als er 14 Jahre in rumänischen Gefängnissen war, sagte er, ich konnte Deutsch nicht mehr beten. Da war ständig diese Gehirnwäsche, diese Lichter leuchten auf, da steht wieder an der Tür. Aber ich habe in anderen Sprachen gebetet und die Leute haben nicht verstanden, was bei mir abläuft. Die Leute müssen nicht verstehen, was bei dir abläuft. Das ist unwichtig. Wichtig, du weißt, was bei dir abläuft. Die anderen müssen gar nicht wissen, das interessiert dich. Das darf dich auch gar nicht interessieren. Stehe auf die eigene Beine. Und ich ermutige Geschwister, immer wieder in Krisensituationen, wenn nichts mehr läuft, wenn der Teufel dich so massiv knebelt und driss und was weiß ich, drangsaliert, dann bete in Sprachen. Das ist, er versteht nicht, er ist machtlos. Du hast Kommunikation mit einem außerirdischen Geheimdienst, mit dem Himmel. Weißt du, das ist etwas Großartiges. Wenn du krank bist und dir der Kopf brummt, fang an in Sprachen zu beten. Und Schmerzen, weißt du, die beste Therapie für mich ist das Beten in Sprachen. Das Beste, die beste Therapie, du kommunizierst mit Gott, mit dem Universum, mit dem Himmel. Du steh auf deine eigenen Füße. Und da brauchst du niemanden, der dir auslegt, der das verdolmetscht. Gott verwirklicht sich durch das, was du aussprichst. Mein Herz ist voll und dein Herz muss voll sein von der Herrlichkeit Gottes. Fang an und dann beginnst du das zu tun. Und Gott verwirklicht sich nicht durch Werke und Aktionen und so weiter, sondern durch unser Sein, was wir sind. Was bist du? Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Preis Gott. Und das werden wir auch bleiben bis in alle Ewigkeit. Weißt du, wir haben Boden unter unseren Füßen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Preis Gott. Und das gibt mir Durchhaltekraft und Stehvermögen. Und das ist, was mich selbstständig macht. Seitdem ich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist habe, habe ich ein Selbstleben. Christus in mir. Und wenn ich manchmal nicht mehr weiter weiß, ich fange an, in Sprachen zu beten. Und plötzlich wird meine Seele erquickt, als wenn ich frisches Wasser getrunken hätte, als wenn ich wieder eine Frischzellenkur bekommen hätte. Plötzlich atme ich wieder auf. Ein Selbstleben. Und das hat mir Gott gezeigt, auch durch das Fasten und Beten vor vielen Jahren. Wir müssen lernen, als Christen selbstständig zu werden. Nicht irgendwo am Tropf hängen. Wir leben in der Gnade. Wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und auch in der Ewigkeit. Du wirst selber das sein, was du hier warst. Herr, ich liebe dich, ich habe hier auf Erden schon so geliebt. Und ich bin dir so dankbar für das, was hier auf der Erde mit mir passiert ist. Ich danke dir. Unser Zustand des Seins ist das Allerwichtigste. Gott will, dass wir in ihm leben und er in uns. Nicht, ich habe den Heiligen Geist. Nein, der Heilige Geist muss mich haben. Das ist ein Unterschied, großer Unterschied. Ich habe den Heiligen Geist. Nein, der Heilige Geist hat mich. Aus menschlicher Sicht, wenn ich das Kreuz angucke und möchte ganz kurz noch ein bisschen so auf die Dinge zurückgehen. Mit Jesus lebst du ein anderes Leben, lerne auf eigene Füße zu stehen und lebe ein Auferstehungsleben. Das sind die Themen hier noch die nächsten Tage und waren hier dieser Tage. Lerne auf Jesus zu schauen. Schau nicht, was vor Augen ist. Wenn ich das Kreuz anschaue, es war ein Jammer, ein Versagen. Weißt du, das düstere Ende von Zeichen und Wunder. Wo ist das alles geblieben? Alles hängt am Kreuz. Verstehst du? Der so viel Zeichen gewirkt hat, die Juden haben recht gehabt, was sie gesagt haben. Anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Sich selber kann er nicht helfen. Und weißt du, Jesus war Gott und Mensch in einer Person. Und dann heißt es, und Gott hat diesen Jesus auferweckt und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und er ist auferstanden. Weißt du, Jesus ist auferstanden, der steht auf eigene Füße und er schiebt diesen Stein auf Seite und die Knechte fallen wie tot zu Boden, dass sie nachher Lügen verbreiten. Wir haben geschlafen, seine Jünger haben geklaut. Nein, Jesus lebt, er geht sogar durch verschlossene Türen. Das ist, wie man, wenn man aufersteht. Morgen mehr darüber. Das Kreuz war kein Versagen, das war der Anfang einer neuen Epoche. Gesiegt hast du, o Galiläa. Was als Schwäche des Kreuzes ausgelegt wird und viele Menschen nicht verstehen, ja, guck mal, er hat versagt. Und manche Spötter haben sogar auf die Christen, über die Christen gelästert, ihren Jesus dargestellt, ein Schwein wird gekreuzigt, verstehst du? Jesus, starb nicht als ein Versager, er starb als ein Sieger. Dass sogar der römische Hauptmann Christ wurde, gläubig wurde, als er sah, er betet, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er verschied. Er starb wie ein Selbstmörder, auch für die Selbstmörder, damit auch die errettet werden. Er starb für die Selbstmörder. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, und er verschied. Sowas ist noch nie passiert. Und dann sticht er nochmals in der Seite, will sich überzeugen, ob es wirklich wahr ist. Und dann sagt er, wahrlich, das war ein Sohn Gottes. Das war der Sohn Gottes. Weil er bewusst starb, gewollt starb. Er hat das Kreuz ausgesucht. Weißt du, er hätte im Garten Gethsemane sterben können. Der Teufel wollte, dass er im Garten Gethsemane stirbt. Aber Jesus hat gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Am Kreuz will ich sterben, vor aller Öffentlichkeit. So, das war der Anfang des Sieges. Die Schwäche Gottes ist unsere Stärke. Weißt du, du darfst ruhig bei einem lieben Gott schwach sein. Oh Heiland, ich kann nicht mehr. Oh, weißt du, ich schaffe das nicht mehr. Bei mir läuft es nicht mehr. Und dann fangen sie in Zungen zu beten. So wie die kleinen Kinder, die fangen an zu babbeln. Und die Mutter versteht sie. Verstehst du? Die ganze Babbelei. Der Herr kennt unsere Bedürfnisse. Der Tod wurde durch den Tod erobert und besiegt und dergleichen. Ich habe gelernt, wenn etwas verändert werden soll, dann musst du als Insider die Dinge verändern. Du kannst die Gemeinde nicht verändern von draußen kritisieren und sagen, die müssen das und die müssen das und die müssen das. Nein, du musst ein Insider werden, einer von dem Verein, ein Mitglied. Und dann, und das habe ich gelernt in meinem Leben, du musst einer von denen sein. Und deshalb ist, wenn du in deinem Leben was verändern möchtest, dann muss Christus in dir sein. Der Heilige Geist in dir sein. Und du musst selbst in dir Herr sein. Wer beherrscht dich? Wer kontrolliert dich? Du kannst nicht über die anderen schimpfen. Du kannst auch nicht mal über dich selber schimpfen. Du musst dein eigener Herr sein. Wer reitet dich? Und einer reitet dich immer. Entweder Gott oder der Teufel. Oder du selber. Oder die anderen. Der größte Sieg ist, sich selbst zu besiegen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Wie muss es ausgesehen haben? Da rollte seine, die haben nicht solche großen Betten gehabt mit Füßen, die haben einfach so Matratze gehabt, die man zusammengerollt hat. Das habe ich in Indien gesehen, weißt, dann komme ich in ein Haus, dann heißt es, hier schlafen 20 Geschwister. Aber ich sage, aber wo ist das Bett? Und dann, das Bett war zusammengerollt, so eine Matratze, die schlafen auf dem Boden. Und im Koran steht es drin, wenn du schlaf nicht in einem hohen Bett, du könntest aus dem Bett fallen. Verstehst? Schlaf am Boden. Und die haben das Bett zusammengerollt und gehen nach Hause. Ich muss vorstellen, dann geht er nach Hause. Das Bett, das ihn getragen hat, trägt er nach Hause. In aller Liebe. Gott stellt uns auf die Beine. Jesus stellt uns auf den Beine und sagt, geh jetzt nach Hause. Sag deine Frau, sag deinen Kindern, dass du geheilt bist, was Gott an dir getan hat, was er dir gesagt hat. Ich muss auf meine eigenen Beine stehen. Lerne auf deine eigenen Beine zu stehen, auch zu Hause. Dich zu behaupten, du bist Herr. Mein Vater war komisch, Gott segne ihn. Der saß bei mir, Heiland im Himmel. Aber der hat zu mir gesagt, Johannes, solange du deine Füße oder meinem Tisch setzt, musst du das tun, was ich dir sage. Verstehst du? Der war hart, der war also nicht gnädig. Solange ich auf seine Kosten lebe, solange ich sein Brot esse, ja, muss ich das tun, was er sagt. Und solange ich meine Füße unter dem Tisch Gottes setze, muss ich das tun, was er macht und was er will. In aller Liebe. Also, dein Wille geschehe. Und Gottes Wille ist, dass wir auf Schlangen und Skorpione trampeln, dass wir ein siegreiches Leben führen. Nicht in eigener Macht und Regie. In meiner Bibel heißt es in Römer Kapitel 16, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall im Römer, am Schluss irgendwo steht es drin. Da heißt es, und er wird Satan zertreten und Satan unter eure Füße legen. Du wirst den Satan nicht zertreten. Das hat der Herr Jesus gemacht. Aber weißt du, der Herr Jesus hat unter deine Füße die Schlange gelegt und du stehst drauf, als wenn du es gemacht hättest. Und alles, was Erlösung ist, sieht so aus, als wenn du es gemacht hättest. Aber es ist nicht so. Er hat es gemacht. Er hat es nur dir unterschoben. Verstehst? Nur unter deine Füße gestellt. Deshalb ist es so wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir uns mit Jesus identifizieren. Und dann erleben wir seine Kraft und seine Macht und seine Gnade in unserer Schwäche, in unserer Niedrigkeit. Und wir merken, du, ich stehe auf einer Schlange. auf einen Skorpion. Aber er hat das geköpft und ist dir schon zertreten. Und du wirst einer sein, der eine übernatürliche Kraft hat. Kennst du die Geschichte 7 auf einen Schlag? Dieses Märchen, versteht, das waren nur 7 Fliegen. Aber dann hat er ganz groß draufgeschrieben, 7 auf einen Schlag. Und die Leute haben wirklich geglaubt, dass 7 auf einen Schlag, was es auch immer waren. Versteht? Und so ist es auch in unserem Leben. Gott hat uns einen Sieg gegeben. 7 auf einen Schlag. Du kannst überall erzählen. Und in dem Moment, wo du es erzählst, plötzlich hast du die Kraft. Weißt du, Kraft liegt in deinen Worten, in deinem Bekenntnis. 7 auf einen Schlag. Muss die Geschichte weiter hören. Lass sie vorlesen von deinen Kindern. 7 auf einem Schlag. Identifizier dich mit Jesus. Und du erlebst Gewaltiges. Da werden sich Dinge verändern. Die Macht Gottes. 7 auf einen Schlag. 7 Geister, 7 Dämonen. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 27. Denn Gott hat gerade die schwachen Dinge der Welt ausgewählt, um die Dinge zu verwirren oder zu zerstören, die mächtig sind. Lernen auf deine eigenen Füße zu stehen. 7 auf einen Schlag. Halleluja. Praise Gott. Einfach zu gehen. Gebrauche das, was du hast. Auch wenn es Fliegen sind. Egal was. Gebrauche das, was Gott in deinem Leben gewirkt hat. Kleinigkeiten. Und Gott gebraucht immer nur Kleinigkeiten. Glaub nicht, dass du 7 Elefanten auf einen Schlag erschlägst. 7 Fliegen. Wenn du das hinkriegst, dann schaffst du schon eine ganze Menge. Lerne allein zu gehen. Also das habe ich geschafft. Bleibe in der Übung, mach weiter und weiter und nochmals weiter. Und du wirst von Sieg zu Sieg gehen, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Lerne allein zu gehen. Papa, ich gehe, ich komme. Und dann muss ich dort hinstellen, ich weiß es noch wie heute, und warten, bis einer meiner Kinder kommt. Papa, ich gehe. Auch wenn es die immer in der Nähe von Gelände und sonst noch was war. Papa, ich gehe. Geistlich selbstständig zu sein, selbstverantwortlich zu leben und zu wissen, ich muss eines Tages vor Gott stehen und ich muss über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Auch das gehört dazu, selbstständig zu leben. Dass ich meinen Mund halte, dass ich keinen Unsinn rede, dass ich nicht Schweinestallsprache verwende. Über jedes unnütze Wort. Lerne, allein zu gehen. Markus Kapitel 1, Vers 35, Jesus sagt, und am Morgen stand er früh auf und ging an einem einsamen Ort, um zu beten. Und dann kam er und hat die Jünger erwählt. Lerne allein mit Gott zu reden. An einem einsamen Ort, der Herr Jesus hat mit dem Vater gesprochen. Sich abgesprochen, jeden Tag. Der Mensch, der nicht mit sich selbst umgehen kann, der kann mit sich selbst auch nichts anfangen. Und der kann auch Gott nicht begegnen. Deshalb, er sprach allein mit Gott. Stehe fest also und standhaft, lass dich nicht erschüttern in 1. Korinther 15, Vers 56. Deshalb, meine geliebten Brüder und auch Schwestern, seid standhaft, seid unbeweglich. Nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn und wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist für den Herrn. Also nehmt immer zu. Schaut nicht zurück. Was ist? Denn wir schauen nicht zurück. Denn oft, wenn wir zurückschauen, da ist gar nichts. Puh, da ist alles leer. Aber du weißt, unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Wir hinterlassen einen Schweif. Wir hinterlassen Ergebnisse zurück. Lerne, auf deine eigenen Füße zu gehen. In deine Spuren werden eines Tages andere gehen, die heute noch gar nicht gibt, die noch gar nicht, vielleicht gar nicht geboren sind. Steh auf deine eigenen Füße, auch wenn es hart ergeht. Wenn Misserfolge da sind, wenn du Niederlagen und Pleiten erlebst, wenn du Rückschläge erlebst, lerne zu stehen. Trotzdem, dennoch bleibe ich stets an dir, sagt der Beter im Psalm. Lerne, hart zu sein gegen dich selbst. Wir müssen hart gegen uns selbst sein. Du innerer Schweinehund. Du musst es schlucken, ob das dir passt oder nicht. Ich bleibe bei dem, was Gott mich gelehrt hat. Heilig ist der Herr und heilig ist sein Weg. Ja, lerne, an dem sich zu halten, was er versprochen hat. Und auch wenn es dir widersprochen wird, bleibe stehen, sei hart, auch wenn du unqualifiziert dir vorkommst und sagst, das kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht. Wir haben vieles noch gar nicht gemacht, Brüder und Schwestern. Vieles. Fang an. Auch wenn du falsch gelaufen bist und vieles falsch gemacht hast, weine nicht gleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe versagt. Nein. Wisch die Tränen ab und mach weiter. Papa, ich bin gefallen, bin gestürzt. Auch Erwachsene fallen und stürzen. Hast du noch nicht gesehen? Sogar Läufer. Und der sogar ein Hochstabspringer, habe ich neulich gelesen, der sogar Goldmedaillen gewonnen hat, der springt über einen Bach, so Bächlein, und bricht sich das Genick. Verstehst du? Auch solche geschickte Leute, talentierte Leute, die fallen und stauchen, das ist normal. Das gehört dazu. Der einzige Unterschied zwischen den Gerechten und den Ungerechten ist, der Gerechte fällt siebenmal des Tages, aber er steht wieder auf. Steh wieder auf und mach weiter. Lass dich nicht unterkriegen, bleib standhaft. Thomas Edison, einer der großen Erfinder, der hat über 10.000 Substanzen probiert, um Wolfram zu entdecken. Und er hat fast 9.999 Versuche gemacht. Und da kommt ein Reporter zu ihm und sagt, Herr Edison, Sie haben so viele Misserfolge gehabt. 9.999 Misserfolge und Sie haben Wolfram nicht entdeckt. Oder bis Sie das entdeckt haben, da hat der Edison geantwortet, das sind keine Fehler, die ich gemacht habe. Diese 9.999 Substanzen, die ich entdeckt habe, das ist meine Aufgabe gewesen. Meine Aufgabe gewesen. Und ich habe festgestellt, diese Substanzen erfüllen nicht meine Erwartungen. Liebling, ich glaube, würdest du 9.999 Experimente machen? Bis du das und das entdeckst, weil der Edison hat noch mehr, an einem Projekt, wo er gearbeitet hat, 17.000 Versuche gemacht, bis er endlich das entdeckt hat. Echte Entdecker, Erfinder, die geben nicht auf, die verzweifeln nicht, die machen weiter, bis sie das Richtige finden. Das ist nicht das Richtige, das ist nicht das Wahre. Ich suche die Wahrheit. Bis du die Ergebnisse findest, die Gott für dein Leben will, und bis du merkst, es klappt erst. Wie oft müssen wir als Christen Dinge tun, die klappen einfach nicht. Aber irgendwann kommt der Moment, wo es klappt. Vielleicht es klappt nicht, weil die Person nicht wert war, denen wir dienen wollten. Der Mensch war nicht wert, dass du dich da groß verausgabst. Oder die Zeit war noch nicht reif. Oder vielleicht warst du noch gar nicht so reif. Verstehst du? Da gibt es so viele Gründe. Oder die Sache war es nicht wert. Das hat niemand genützt und was und so weiter. Und wenn es wirklich wahr geworden wäre, hätte es noch geschadet. Also sei froh, Herr, du weißt alle Dinge, wenn es nicht mal klappt. 9.999 Versuche. Wer mit Gott lebt, der kann auch allein stark sein. Der kann auch versagen. Der kann einfach mit jeder Situation fertig sein. Auch wenn er nicht geliebt wird, nicht verstanden wird, wenn er einsam ist, er macht es einfach weiter. Einfach weitermachen. Ich ermutige dich deshalb. Deshalb komm in meine Predigten oder hör meine Predigten auch im Internet. Menschen Gottes waren oft oder fast immer Einzelkämpfer. Menschen Gottes waren immer Einzelkämpfer und haben Großes für Gott bewirkt. Allein. Moses allein mit seinem Bruder Aaron geht zum Pharao und befreit das Volk. Wenn Gott einen Menschen ruft, ruft er immer ihn allein. Du, mein Sohn, meine Tochter, du. Und du lernst allein Gott zu dienen. Steh allein auf deine eigenen Füße, ist meine Botschaft. Unser Lebensweg ist so angelegt, dass wir alles Wichtige im Leben allein machen müssen. Auch der Kaiser geht allein auf die Toilette und muss und bleibt ihm nichts anderes übrig. Ja, und wir müssen auch allein hinlegen und allein aufstehen abends. Und morgens, Und vieles müssen wir durchstehen einfach und damit fertig werden. Die wichtigsten Entscheidungen trifft der Mensch meistens allein für sich. Schwester, was denkst du drüber? Bruder, was denkst du drüber? Ist alles schön und gut, wenn wir Berater links und rechts haben. Aber letztendlich muss ich selber entscheiden, was ich will. Und was ich soll. Und was ich muss. Und was ich kann und nicht kann. Wer auf seine eigenen Füße steht, der muss manchmal auch schwere Wege gehen und sogar falsche Wege gehen, bis er auf den richtigen Weg kommt. Denken nur an Bruder Jonah. Zersteigt ein Schiff, fährt in die falsche Richtung. Aber Gott sei Dank, der liebe Gott bringt ihn dorthin, wo er hingehört. An dem Platz in Jaffa, plötzlich muss der Fisch kotzen und dann spuckt er auf den Jonah raus. Und der Jonah krabbelt sich hoch und dann rennt er nach Nineveh, da wo er hin soll. Aber zuerst mal geht man in die falsche Richtung. Und das ist meistens in unserem Christenleben, wir machen meistens etwas Falsches. Machen einen Fehler, bis wir das Richtige machen. Also seid nicht mutlos, wenn du ein paar Mal falsch gelegen bist. Wer richtig mit Gott wandelt, der wandelt im Verborgenen, im Stillen, der entgeht der Alltäglichkeit wie der Henoch und er wurde plötzlich nicht mehr gefunden. Du musst niemandem zeigen, ich lebe jetzt mit Gott. Geschwister, schaut, wie ich bete. Jemand kam zu mir und sagte, Bruder Matudis, ich möchte mal bei dir wohnen. Ich möchte dein Gebetsleben, dein geistliches Leben beobachten. Er hat gesagt, da ist nicht viel zu sehen. Da ist nicht viel zu sehen. Auch bei dir nicht. Da muss nicht viel, da wird man nicht viel sehen. Meistens werden die Leute feststellen, Mensch, der betet gar nicht viel. Verstehst du? Der tut, der sagt Lob und Dank und der rafft sich wieder auf, schlägt in der Bibel nach. Und wenn der dreckig ist und wenn die Not so groß ist, in der Not ruft man zu dem Herrn, bis die Wände wackeln. Und dann geht man wieder weiter. Das ist nicht so kompliziert. Du musst nur die Männer Gottes fragen, wie die das gemacht haben. Die waren nicht ständig, dass sie auf den Knien gerutscht sind. Nein, die haben gebetet wie die Weltmeister, als nichts ging. Aber dann haben sie Gott gelobt, gedankt und gedient mit den Gaben, was sie hatten. Sie standen ihren Mann. Ich will, dass du ein Realist bist. Paulus erlebt und durchlebt verschiedene Phasen in seinem Leben. In Philipper Kapitel 2, Vers 20, eine ganz interessante Sache. Du denkst ja, weißt du, wenn ich den Heiland liebe, habe ich so viele Menschen. Wie, da weißt du, wie eine Bienenkönigin, die umzingeln mich, die bedienen mich, die servieren mir alles. Oh, und die füttern mich und die schieben mir alles rein. Ja, wie sagt Paulus hier? Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist. Mann, oh Mann, ich habe keinen, sogar seine engsten Begleiter. Ihr habt keinen, der eines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen könnte, wie der Timotheus hier und so weiter, wo er dann schreibt. Und denn sie suchen alle nur das Ihre, nicht das, was Christi ist. Und du wirst enttäuscht sein von deinen Mitbrüdern. Und ich sage, Gott sei Dank, dass du enttäuscht wirst, auch von mir. Ich habe in Heilbronn, als ich meine erste Predigt, ich weiß noch, was meine erste Predigt in Heilbronn war. Und ich stand da, also meine Antrittspredigt, wo ich dann die Gemeinde übernommen habe, habe ich gesagt, Geschwister, ich muss euch eines sagen, ich werde euch alle enttäuschen. Damit ihr euch nicht an mir klammert, sondern nur noch an den Herrn. Ich werde euch alle enttäuschen. Und ich lebe auch dafür, dass die Menschen an mir enttäuscht werden, damit sie sich nur an Gott klammern. Und Gott erlaubt es, dass die Menschen, Pastoren, Evangelisten, Prediger, Heilungsdiener und so weiter, Befreiungsdiener enttäuscht werden. Und die sagen, um Himmels Willen, wenn ich so ein bisschen das Private sehe, bin ich enttäuscht. Ja, du sollst dich an Jesus halten und nicht an Paulus und Petrus und Johannes und Thomas und Jakobus. Von denen wirst du alle enttäuscht. Du wirst auch von deinen Papa und Mama enttäuscht. Ganz ehrlich. Mark Twain hat einmal gesagt, weißt du, als ich 20 war, habe ich gedacht, was will der Alte, also mein Vater, was will der Alte, der hat keine Ahnung vom Leben. Dann, als er 30 war, habe ich den Vater ab und zu mal was gefragt, Papa, wie würdest du das machen? Und als ich 40 war, dann habe ich zum ersten Mal kapiert, mein Vater weiß alles, besser als ich. Verstehst du? Am Anfang, wir denken, wir wissen alles. Ja. Ich habe keinen, der meines Sinnes ist, der mit mir eins ist. Und dann Vers 19 sagt er doch davor, ich hoffe aber auf den Herrn Jesus Christus. Deshalb kann man so missverstanden werden und einfach damit leben, dass man nicht verstanden wird. Steh auf deine eigenen Beine. Muss nicht immer, Bruder, verstehst du mich? Schwester, verstehst du mich? Papa, verstehst du mich? Dich werden auch deine Eltern nicht verstehen. Denn deine Wege sind nicht seine Wege und deine Gedanken sind nicht ihre Gedanken. Und nicht nur Gottes, sondern auch schon der Menschen wegen. Ja? Wer an Jesus richtig glaubt, der muss mutig sein, der muss sagen, Herr, ich schwimme gegen den Strom, gegen die öffentliche Meinung und ich überlasse mich dem Herrn und ich lerne, meine eigene Meinung zu gebrauchen. Und Gott will, dass wir unser eigenes Gottesbild machen. Es gibt nur einen Gott, aber ich muss meine eigene Erfahrung machen, so dass wir sagen können, Gott ist ein Gott, so wie der Abraham das erlebt hat, wie der Jakob erlebt hat, wie der Isaac erlebt hat, und dann der Gott Isaacs, der Gott Jakobs und der Gott Abrahams. Jeder hat seine eigene Gotteserfahrung gemacht. Und du kannst nicht meine Gotteserfahrung auf dich übertragen und ich kann deine Gotteserfahrung nicht auf mich übertragen. Wir sind alles individuell. Wir sind Persönlichkeiten. Und weißt du, was Jesus sagt? Komm zu mir. Matthäus 11, Vers 27. Und folgende Verse, komm zu mir, lerne mit mir im Gleichschritt zu gehen. So wie ich mit dir umgehe, was ich mit dir mache, fang an mit mir zu leben. Wer mit Jesus lebt, und Geschwister, das ist wahr, der plagt sich nicht mehr. Er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Du quälst dich nicht mehr. Du lebst, wenn du mit Jesus lebst, bist du kein Pharisäer, kein Gesetzlicher. Nein, du lebst entspannt. Mein Joch. Du arbeitest für mich. Und das ist manchmal schlimmer, als du denkst. Du arbeitest bald Tag und Nacht. Aber das ist keine Last, das ist Spaß für dich. Und da, wo du eine Lust hast, wozu du Spaß hast, dann machst du gerne. Mit Freuden. Jesus hat niemand gequält. Er sagt, kommt her zu mir. Und ihr lebt anders. Ihr geht einen anderen Weg. Ihr habt festen Boden unter die Füße. Und dieser Weg ist anders als der Weg der normalen Menschen. Du lebst entspannt. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Verstehst du, machst weiter. So wie diese Predigt hier gestern, die ist gelöscht worden, aus nur ein bisschen, wenn man nur an einer Taste daneben kommt und dann ist schon alles gelöscht. Das ist zwar noch da irgendwo, aber das ist gar nicht mehr wichtig. Und ich habe lange gebetet heute Nacht. Also lieber Gott, was machen wir? Wie geht's jetzt weiter? Und dann hat Gott mir eine Predigt gezeigt und die habe ich ins Internet gesetzt, bei mir auf meine Facebook-Seite. Und die, zuerst habe ich mir selber die Predigt angehört. Eigentlich eine ganz alte Predigt, aber die habe ich ausgekramt. Und du, ich war so erstaunt und so verblüfft. Die Predigt ist besser, als was ich gestern gepredigt habe. Viel, viel besser. Und war so gesegnet, dass ich gar vor Freude geweint habe. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich predige manchmal zu Hause mit meinen Predigten zu mir selber. Verstehst du? Und dann denke ich, Mensch, der Junge hat was zu sagen gehabt. Und ihr wisst ja gar nicht, wie ich früher gepredigt habe. Früher haben die Leute zu mir gesagt, ich wäre ein Wasserfallprediger. Verstehst du, wenn ich angefangen habe, auf der Straße zu predigen, habe ich gar nicht mehr aufgehört. Und die ganzen Spötter, die Krakeler, konnten mich gar nicht unterbrechen. Ich habe so ein lautes Organ dann plötzlich entwickelt, verstehst du? Weil ich so Freude am Herrn hatte, meine Liebe zum Herrn. Ich stand selber da. Und manchmal stand ich ganz allein. Als ich hier nach Berlin kam, auf dem Breitscheidplatz, habe ich meine Kanzel mitgebracht, dass ich irgendwo in Birmingham bei einem Methodistenpastor gesehen habe, selber gezimmert. Dann stand ich da auf meiner Kanzel, mehrere Monate und Wochen habe ich dort gepredigt, beim schönen Wetter auf dem Breitscheidplatz. Und dann kamen Leute, haben Sie keine Angst? Wissen Sie, und da kamen Leute Spötter und so weiter, da kam unser Bruno Beesen noch dazu, den habe ich dort aufgegabelt irgendwie, diesen alten Bruder, der hat dann die Traktate verteilt, dann kamen noch ein paar andere Geschwister, Nachtigalls, und die haben dort mitverteilt, und am Schluss habe ich eine Hörergemeinde gehabt, aber dann haben die Leute gesagt, haben Sie keine Angst, fürchten sich nicht, nein, habe ich gesagt, ich fürchte mich überhaupt nicht, ich weiß, wer bei mir ist, und der bei mir ist, der diesen Platz bewacht und mich bewacht und behütet, der ist viel stärker. Wisst ihr, ich habe gelernt, durch die Straßenmission auf eigene Füße zu stehen. Nicht zu warten, bis ein Chor. Ich habe alles schon gehabt. Posaunenchor, eine Big Band gehabt und alles Mögliche. Aber das ist alles nur so Luxus. Das Schönste und das Herrlichste ist, allein mit dem Herrn zu gehen. Halleluja. Allein mit dem Herrn zu stehen, allein mit dem Herrn zu leben, allein mit dem Herrn zu arbeiten. Und das klappt. Und ich stand da. Und als dann am 9. November 88 die Mauer, oder 89, die Mauer fiel, da kamen sogar Politiker, die haben gesagt, Herr Matthäus, und ich habe meine Kanzel weiter dort hingestellt, kamen die Politiker, und die haben drüber gesprochen, und dann habe ich unten immer noch das Schild gehabt, gesagt, ja zu Jesus. Verstehst du? Und ich stand da, und wir begrüßen die Neuberliner, die aus dem Osten kommen. Ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Ich habe Fotos noch davon. Verstehst du? Und manche kamen aus Ostberlin und haben mich gekniffen und haben gesagt, hört doch auf. Dann sagten, wir wollen wissen, ob wir träumen, ob es wahr ist. Verstehst du? Das habe ich erlebt. Das ist in den Zeiten gewesen, aufregende Zeiten. Und ich sagte eines, wenn du mit dem Heiland allein lebst, es ist schön, zusammen mit Gläubigen zusammenzuleben. Das ist eine wunderbare Zeit. Aber das Schönste ist, allein mit dem Herrn zu leben. Als ich auf die Bibelschule kam, ich habe meine erste Glaubenskrise bekommen auf der Bibelschule. Und weißt du was? Ich habe nichts mehr mit Gott erlebt. Wir haben Gebetsanliegen gehabt, wir haben für die Gebetsanliegen gebetet, für allgemein. Der hat eine Not gehabt und der hat eine Not gehabt und der hat eine Not gehabt. Und wir haben gebetet und wir haben gemeinsam was erlebt, aber ich selber nicht mehr. Verstehst du? Und auch in der Gemeinde, wir beten füreinander, für verschiedene Nöte. Aber wir erleben, wie Gott Kranke heilt, wie Gott Menschen hilft, wie Gott Menschen versorgt. Aber da haben alle gebetet. Aber das Schönste ist, selber ganz allein mit dem Heiland und dann zu erleben, wie Gott einen versorgt, wie Gott einen heilt, wie Gott einen durchträgt, wie Gott für einen ist. Gott lässt dich nicht hängen. Das gibt uns festen Grund unter die Füße. Ich ermutige dich. Ja, bring dich ein in die Sache Gottes. Jesus selbst hat seine Jünger in einzelne Nachfolge gerufen und sie geschult, komm und folge mir nach, denn Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Lernet von mir, hat er gesagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernet von mir, lernet von Jesus. Jesus stand allein, ganz allein. Im Garten Gethsemane hat er einen Stein genommen, geworfen und dann dort einen Steinwurf weitergebetet. Allein, nicht gewartet mit Petrus und bis die beten, die haben meistens gepennt. Könnt ihr nicht eine Weile mit mir beten? Nachfolge ist nur, nicht nur zu Jesus zu kommen, eine Begegnung mit Jesus zu haben, eine Berührung von dem Herrn zu haben oder eine einmalige Erfahrung. Nein, es ist permanent mit dem Herrn zu gehen. Jesus Nachfolge ist nicht nur eine Heilung zu erleben. Es ist heil werden, Stück für Stück, jeden Tag ein bisschen mehr. Ich wachse. Und das ist das Schöne, ich wachse, indem ich einfach vorwärts gehe. Ich wachse an der Seele, ich wachse am Geist, ich wachse am Leib. Nachfolge ist ein Dauerzustand. Auf seine eigenen Füße zu stehen, heißt einfach aufrechter Gang. Und zwar nicht mehr krabbeln und kriechen und sich tragen lassen, was auch immer sein mag. Wer aufrecht geht, der hat die Hände frei. Der sieht mehr, als wenn er auf alle vier krabbeln würde. Nur nebenbei, der steht mit beiden Beinen. Und weißt du, wie man dazu kommt und wo unser Gleichgewichtsapparat ist, was uns auf die Beine hält, liegt es im Ohr. Unser Gleichgewichtsorgan, was uns Gleichgewicht schenkt und vermittelt, liegt in unserem Ohr. Da ist eine ganz große Wahrheit. Das Hören. Wenn das Hören nicht mehr stimmt, kommen wir aus dem Gleichgewicht raus. Das menschliche Ohr ist zuständig für das Gleichgewicht, dass du nicht umfällst. Deshalb höre richtig. Höre, was der Geist zu sagen hat. Und lass dich vom Geist Gottes leiten. Du stehst aufrecht und gehst einen aufrechten Gang. Viele instabile Menschen driften immer hin und her, schleudern, mal in der Richtung, mal in der Richtung, weil sie nicht richtig hören. Hör auf den Herrn. Land, 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 höre des Herrn Wort, steht es einmal in der Bibel. Und wenn du auf den Herrn hörst, bleibst du in seiner Spur. Bleibst gesegnet als aufrechter Mensch. Du meisterst dein Leben und zwar selbst. Und der Herr wird dir helfen. Er wird dir was sagen, was er euch sagt, das tut. Aber tun musst du selber. Sagen tut er's. Und du behältst deine Würde. Und du behältst deine Kraft. Geh in den Spuren Gottes. Bleib stabil. Der Herr will mit dir seinen Plan teilen, was er für dich vorgesehen hat. Die Jünger Jesu waren handverlesene Menschen. Petrus, Johannes, Thomas und später auch der Apostel Paulus. Weißt du, sie sahen Jesus und jeder hat von Jesus anders gelernt und jeder hat Jesus anders verstanden. Und wenn ich hier stehe, wenn wir eine Sache angucken, dann tue ich es von der Seite und ich hier von der Seite. Und trotzdem ist es dieselbe Sache. Jesus sucht keine Fans, er sucht Jünger, die ihm nachfolgen, die ihn lieben. Er sucht Menschen, die lernwillig sind und lernfähig sind, die auf eigene Füße stehen, die ihm nachfolgen und ihn zuerst mal lieben. Geschwister, das ist nämlich, wozu Gott uns berufen hat. Wir lieben. Du kannst tausende von Predigten hören, aber Jesus hat nur 12 erwählt, 12 Jünger, die ihn liebten, die bei ihm blieben, mit denen er zusammen war. Ich will nur ganz schnell ein paar Gedanken sagen. Weißt du, wir brauchen etwas mehr als nur Fernseh- und Internetgottesdienste. Oder weiß ich welche Gottesdienste, große Veranstaltungen. Gottesdienst, weißt du, erlebst du, wenn Gott dir dient. Wenn Gott dir begegnet. Wenn Gott dir hilft. Hier, weißt du, vor einem Fernseher kannst du wunderbare Sachen sehen. Du kannst gesegnet werden, aber das ist weit weg. Irgendwo in Amerika vielleicht oder irgendwo auf irgendeiner Bühne. Vom Fernsehen wirst du nicht viel verändert werden. Da siehst du, herrlich, Mensch, was da los ist. Oh, und dann kommst du dir so abendselig vor. Denkst, wo sind da die großen Gottesdienste? Wenn du dann siehst, wie Reinhard Bonnke vor 1 Million Menschen predigt. Mann, ist das großartig. Und bei dir ändert sich doch nichts. Als Fernsehchrist. Weißt du, die beten für Kranke. Und die sagen, wir denken jetzt an die Kranken. Aber da wirst du nicht geheilt. Du wirst in der Gemeinde geheilt, bei deinem Bruder und Schwester. Gott will uns Einzelne gebrauchen. Ich werde nie vergessen, ein Bruder von uns in Stuttgart, ich war dort Pastor, der kam von auswärts hier, ich weiß nicht von wo, Georg hieß er, und seine Kinder waren bei mir auf der
Kinderfreizeit, die empfingen den Heiligen Geist. Und voll Heiligen Geistes, sie kamen nach Hause. Ihr Vater hat MS gehabt. Damals war das eine ganz schlimme Krankheit. Ist auch heute auch noch eine schlimme Krankheit. Und war ganz eine schlimme Krankheit. Und dann kommen die Kinder nach Hause voller Freude, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit. Und sagt: Papa, wir haben die Kraft, Kranke zu heilen. Und die Kinder waren 10, 11 oder 12 Jahre alt. Wir haben die Kraft, Kranke zu heilen. Papa, leg dich hin auf der Couch. Der Papa legt sich auf der Couch hin. Und dieser Georg liegt da, und einer hat am Kopf gebetet und einer hat an den Füßen von den beiden Kindern gebetet. Und im Namen Jesu gebeten: Papa, steh auf im Namen Jesu, du bist geheilt. Und der Mann war geheilt. Der kam regelmäßig, jahrelang, solange ich Pastor in Stuttgart war, in meine Gemeinde zu Gottesdiensten. Kinder haben ihn geheilt. Weißt du, manche Kinder glauben mehr wie manche Erwachsene. Und die Kinder haben gelernt, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wir können's in dem Namen Jesu, steh auf. Und der Papa hat gesagt: Das kann ich nicht. Und die Kinder sagten: Papa, das kannst du. Jesus hat dich geheilt. Ich weiß noch, was zu Hause los war. Der Vater hat mal Zeugnis in der Gemeinde gegeben, wie machtvoll die Kinder auftraten, erfüllt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht nur zum Spazieren gehen, zum Flanieren gehen und zu zeigen: Jetzt guck mal, welche Kraft ich habe. Nein, indem wir anfangen, so viel Kranke zu beten. Und da musst du nicht irgendwo irgendeinen großen Heilungsevangelisten holen. Wisst ihr, ich habe in der letzten Zeit, jetzt in den letzten Jahren, vieles erlebt. Jetzt diese Tage habe ich erlebt. Jemand anders rief mal an, der Mann liegt im Koma, im Sterben. Und ich habe gesagt: Geh nicht, Besuch. Die dachten nicht Besuch. Ich habe gesagt: Ich mache keine Besuche groß. Ich habe selber genug zu tun. Und bin froh, dass ich selber mal mit meiner Arbeit fertig werde. Aber nimm ein Fläschchen Öl, habe ich der Frau gesagt. Nimm ein Fläschchen Öl und geh und salb deinen Vater. Meine Stirn machen ein Kreuzzeichen. Du musst gar nicht viel beten. Du musst nur das tun, was ich dir sag. Gehe ins Krankenhaus und salbe deinen Papa mit Öl. Und weißt du, heute hat sie mir geschrieben: Stell dir mal vor, der Vater ist zu sich gekommen aus dem Koma. Und dann fragt er: Wann komme ich nach Hause? Vorstellen. Das ist Gott. Das ist Gott. Und du musst nicht groß, der großen Evangelist haben. Sogar wenn du das tust, was dir gesagt wird, im Namen Jesu. Und ich habe mit dem Mädel gebetet. Und die Tochter war so besorgt um ihren Vater. Aber Gott kann Wunder bewirken. Und Gott kann sogar Ungläubige benutzen. Das schnallt ab. Wenn die lernen, auf eigene Füße zu gehen. Was zu tun, was in der Bibel drin steht. Und nicht warten, bis der große Evangelist kommt. Preis Gott. So, deshalb, du bleibst arm, wenn du nur im Fernsehen das alles siehst. Oder im Computer und so weiter. Weißt du, und ich sage, ich hab was dagegen, die ganzen Fernsehchristen. Ist genauso, weißt du, ist es was ganz anderes, Sex zu haben oder nur Porno anzugucken. Verstehst du, ein großer Unterschied. Großer Unterschied. Weißt du, etwas ist lebendig und das andere ist nur bildhaft. Nur, da siehst du, was da alles los ist. Und Sex zu haben. Und genauso was anderes. Andere Dinge, ganz andere Erlebnisse. Weißt du, wir sehen im Fernsehen, was die da alles machen. Aber selber das mit erleben, live erleben, ist viel was anderes. Deshalb erlebt das, was die anderen dir vormachen, vielleicht im Fernsehen. Das, was die können, kannst du zweimal. Denn du hast den Heiligen Geist, du hast das Wort Gottes, du hast Glauben an Jesus Christus, du liebst den Herrn Jesus Christus und du kannst auch etwas. Am Fernseher lernst du nur, passiv zu bleiben. Was? Genauso, heutzutage ist so modern Kochfilme, Kochfernsehfilme zu gucken. Weißt du, da wird erzählt, da kochen sie und da bist begeistert, Mann, was sie für Gerichte da servieren. Aber es ist eine ganz andere Sache. Weißt du, selber die Rezepte auszuprobieren, selber zu kochen, selber zu schmecken, selber zu erleben. Ganz was anderes. Bei dir brennt es auch mal an. Aber bei denen brennt es auch an. Aber das zeigen sie nicht. Das ist alles. Und deshalb, du musst lernen, selber das zu machen, selber zu kochen und selber zu experimentieren. Und nicht nur Videos und Filme anzugucken. Und da wird man nur pervers. Egal was ist. Heute leiden so viele Menschen unter Einsamkeit. Und so weiter. Sie wollen Jesus genießen, so wie die anderen Sex genießen wollen. Vom Fernseher. Und sie, oder kochen. Verstehst du? So genießen. Oh, was die alles servieren, was die alles machen, was die alles können. Das, was die können, kannst du auch, Bruder, Schwester. Du musst nur wagen. Weg vom Bildschirm. Komm her zu mir, sagt Jesus. Schau mal den Fernseher aus. Und dann fang an, das zu tun, was dir so ins Herz kommt. Gott ruft uns zur Gemeinschaft. Wird mit ihm eins. Stell mal vor, Strom fällt aus. Was machst du dann? Was machst du dann? Wir brauchen Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und das ist privat, persönlich, dass du aber lieber Vater sagst. Das musst du von dir selber fertig bringen. Das muss aus deinem Herzen kommen. Die Resonanz und so weiter. Weißt du, es ist was Schönes, von Gebetserhörungen zu hören und zu erfahren, aber es ist viel schöner, selber Gebetserhörungen zu erfahren. Und so weiter. Fang im Kleinen. Fang an, für 5 € zu beten. Und dann kannst du nächste Woche vielleicht für 500 beten. Und erlebst die Wunder Gottes und die Herrlichkeit des Herrn. Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Dein Wille geschehe, himmlischer Vater. Und er wusste, ich bin eins mit dem Vater. Ich bin mit ihm einverstanden. Auch wenn ich nicht alles schlucken kann. Ich verantworte alles dem Vater. Ich diene dem Vater. Und der verlorene Sohn, der nach Hause kam, er lebte für den Vater. Voller Vertrauen, voller Hingabe. Ich möchte nur noch ein Tagelöhner sein. Ich will gar nicht mehr großes Sohn sein. Ich will nur Tagelöhner sein. Ich will nur dir dienen. Weißt du, und das ist, was uns eigenständig macht. Das ist, was uns selbstbewusst macht. Das ist, was uns wertvoll macht. Ich will nur dir dienen, Vater. Einfach nur da sein für dich. Gebrauche mich. Vater, ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass wir Jesus haben und Jesus befähigt uns, auf eigene Füße zu stehen, das Land einzunehmen. Und du sagst, worauf sich unser Fuß setzen wird, das Land gehört uns ganz persönlich. Herr Jesus, und deshalb, wir müssen raus aus dem Zimmer, raus aus der Bude, weg vom Fernseher, weg vom Internet, weg von diesen Dingen und selbst mal was tun, wie diese Kinder von der Familie Kick. Herr Jesus, ich danke dir, dass die Buben damals oder das Mädchen einfach die Kraft gebraucht haben und eingesetzt haben und ihrem Vater gedient haben. Herr, wir sollen selber anfangen zu dienen in kleinen Dingen, wo wir auch hinkommen, bei alten Menschen, bei kranken Menschen, bei schwachen Menschen, bei armen Menschen, welchen Menschen auch immer. Gebrauche du uns, Herr Jesus, in der Gnade, in der du uns ausrüstest. Danke, Herr Jesus. Gepriesen seist du. Dein Name sei gelobt in alle Ewigkeit. Amen.